Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo euch allen von Hans-Jürgen Bartsch. Ich sehe ja schon lange total schwarz. Mit mir dürft ihr nicht reden. Ich befürchte eine Klimakatastrophe allerschlimmsten Ausmaßes, weil wir nicht wirklich handeln. Dumm nur, wenn ich jetzt auch noch einen Fachmann im Hörsaal präsentiere, der ebenfalls solche Szenarien für denkbar hält. Der Hydrologe Professor Helmut Grüning von der Fachhochschule Münster.
Da hat es in 2 Stunden 200 mm Niederschlag gegeben. Das sind 200 Liter auf den Quadratmeter. Das ist richtig viel. Keine Kanalisation dieser Welt kann das aufnehmen. Und wenn man dann in der Nähe des Gewässers wohnt und gebaut hat, muss man mit dem Risiko eines Hochwassers leben. Keller voll, 1 Meter im Wohnzimmer, alles kaputt, alles weg, das Wasser durch die Haustür rein, durch die Verandatür rausgelaufen. Die Natur kennt keine Gnade. Das nächste Hochwasser kommt.
Ja, er hat tolle Lösungsvorschläge dazu, wie wir uns vielleicht noch retten können. Da bin ich mit ihm d'accord. Für sein neu entwickeltes Baumrigolensystem, mit dem Stadtbäume bewässert werden können, hat er 2024 den Seifritz-Preis für ganzheitliche Nachhaltigkeit erhalten. Doch reicht sowas? Nun gut, er hat noch mehr Ideen. Aber zunächst beginnt er mit einem düsteren Blick auf die Vergangenheit zum Vergleich.
Fange ich an mit dem Thema Klimaentwicklung, Hitze und Dürre. Das IPCC macht regelmäßig eine Prognose und sagt, na, wie wird sich denn entwickeln? Und stellt die Frage, wie war es in der Vergangenheit und wie wird der Temperaturanstieg sein, wenn wir uns so richtig anstrengen? Aggressive Emissionsminderung, schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel? Ich glaube nicht. Wir strengen uns an und schaffen eine mittlere Emissionsminderung und vielleicht kommen wir auf 2 Grad. Oder aber wir machen einfach so weiter wie bisher, Worst-Case-Szenario, 4 Grad Celsius Temperaturanstieg und naja, die Frage ist, was folgt dann? Was mich persönlich sehr berührt hat, war, als ich dieses Bild vor, ich glaube 3 Jahren war es, als ich mit einer Lehrveranstaltung an der FH anfing zu diesem Thema, habe ich 20, 30 junge Leute befragt, was meinen Sie denn? Welches dieser Szenarien ist das realistische? Also wir schaffen 1,5 Grad, strengen uns alle an, wir geben uns Mühe und schaffen 2 Grad oder es wird 4 Grad Erwärmung sein und alle, ausnahmslos alle jungen Studierenden haben gesagt, 4 Grad werden es bis 2100. Ich bin noch optimistisch, dass es so dramatisch nicht wird, aber es ist erschütternd, wenn junge Leute mit so einer Perspektive in die Zukunft blicken. Und jetzt kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, wie wird es hier so in Essen sein oder in Deutschland, wenn wir 4 Grad Celsius Wärme haben. Es gibt da Leute, die sagen, ist doch schön, ein bisschen wärmer, war doch sowieso immer so kalt und ungemütlich. Meine Damen und Herren, wir wissen nicht genau, was 4 Grad Celsius plus bedeutet, aber wir wissen eins genau, was bedeutet 4 Grad Celsius minus. Sven Plöger hat das in seinem Buch sehr lesenswert mal dargestellt und gesagt, wir kennen den Zustand 4 Grad Celsius minus, nämlich seit Ende der letzten Kaltzeit, vor rund 11.000 Jahren, ist die globale Mitteltemperatur, um die es geht, gerade mal um 4 Grad Celsius gestiegen. Und bei geringerer mittlerer Temperatur von also minus 4 Grad Celsius herrschten auf der Erde folgende Bedingungen. Sämtliche Alpentäler waren mit Eis gefüllt. Der Norden Europas lag unter einer 2 bis 3 Kilometer dicken Eisdecke. Der Nordosten Deutschlands lag unter einem 500 Meter dicken Eispanzer. Knapp 1/3 des heute flüssigen Wassers war zu Eis erstarrt. Und der Meeresspiegel lag 120 Meter tiefer. Bei plus 4 Grad wird der Meeresspiegel nicht 120 Meter höher sein. Das hat unterschiedliche Gründe, aber er wird deutlich höher sein. Und an diesen Extrema, die hier dargestellt sind, kann man schon sehen, 4 Grad Celsius plus wird für die Menschen, für diese Erde dramatisch sein. Klar, das Klima hat sich schon immer verändert. Das wissen wir. Also so 6000 bis 2000 vor Christus hatten wir eine Temperaturweise so bis plus 1 Grad Celsius. 1100 bis 1300 war es in England auch wärmer gewesen. Man konnte da Wein anbauen in England, der sogar ganz gut war. Und dann hatten wir so etwa von 1500 bis 1900 die kleine Eiszeit. Da waren teilweise sehr schwierige Witterungsbedingungen. Es regnete viel, es war kalt. Die Französische Revolution fand in dieser Zeit statt. Und dass Klima und Klimaveränderung viel mit Politik und mit den Menschen zu tun haben, sieht man auch daran, dass aufgrund der Missernten die Menschen hungerten. Und dann hat eine Königin gesagt, na, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Das fanden die Französinnen und Franzosen gar nicht gut und haben Marie Antoinette, naja, wie Sie wissen, das einfach einen Kopf kürzer gemacht und dann die französischen Bedingungen ganz radikal einfach geändert. Also Klima hat viel mit Politik zu tun. Auch heute ist das noch der Fall. Aber nicht nur, meine Damen und Herren, sondern auch mit Ihnen und mit mir. Wir alle müssen uns fragen, ob es nicht die eine oder andere Stelle gibt, wo wir etwas verändern müssen. Und wenn man sich jetzt fragt, na gut, CO2 und Temperatur, ist das denn wirklich CO2? Dann kann man deutlich sehen, der CO2-Einstieg aus der vorindustriellen Zeit, der lag ja bei 285 ppm, er liegt heute bei 410 ppm. Und der Anstieg der mittleren Temperatur und der CO2-Anstieg, die haben eine sehr starke Abhängigkeit. Es gibt noch andere Klimagase, ja, Methan beispielsweise oder Lachgas, die alle auch einen maßgeblichen Einfluss haben. Aber CO2 ist schon das dominierende Klimagas. Und wenn wir einmal schauen, wann gab es denn so die heißesten Jahre, seitdem wir auch die Wetteraufzeichnung haben? Wir zeichnen systematisch seit 1881 auf. Dann lese ich mal vor, 2016 1,29 Grad Celsius, 2020 plus 1,28, 2019, 2017, 2015, 2022, 2018, 2021, 2010, 2014 und 2023 der neue Rekord plus 1,46 Grad Celsius. Und es fällt auf, überall eine 2 vorne, alles Jahre, die keine 25 Jahre zurückliegen. Es wird wärmer und das hat Folgen für uns alle. Ja, jetzt wird man sagen, aber, in Deutschland war es doch jetzt mal richtig nass. Hat's doch genug geregnet. Ja, meine Damen und Herren, hat's. Mit 1070 Millimetern im Jahr waren es die nassesten 12 Monate von Juli 23 bis Juni 24 seit Wetteraufzeichnung. Es war definitiv sehr nass. Das heißt aber nicht, dass der Klimawandel damit vorbei ist. Das zeigt einfach nur, es wechselt halt und es gibt das eine Extrem, das andere Extrem. Wir übrigens in Deutschland, sage ich sehr bewusst, leben in einem mit Wasser gesegnetem Land. Und wenn es regnet, gut, die letzten Monate wurde es mir auch manchmal ein bisschen viel. Aber wenn es regnet, sage ich häufig innerlich Danke. Weil ich vermute mal, von Ihnen hat noch nie jemand wirklich Durst gehabt. Das kennen wir gar nicht, dieses Gefühl. So richtig Angst zu verdursten. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die das durchaus erlebt haben. Aber wenn wir jetzt mit den Allzeitrekorden und den Katastrophenmeldungen vorfahren, ich habe hier nur mal so ein paar herausgegriffen. 2003, über 40 Grad Celsius an mehreren Orten in Deutschland, über 70.000 Tote durch Hitze in Europa. Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber diese Zahl ist schon ziemlich gut belegt. Was war passiert? Es war im Bereich Portugal hatten wir fast 50 Grad Celsius. In Frankreich waren die Menschen vielfach im Urlaub und gerade die alten Menschen, die besondere gesundheitliche Einschränkungen haben, die sind leise vor sich hingestorben. Das hat keiner gemerkt. Man hat in Rangis in der Nähe von Paris einen Großmarkt, einen Gemüsemarkt, hat man eine Halle leergeräumt, um die vielen toten Menschen erst einmal irgendwo hinzubringen, weil man konnte die gar nicht so schnell beerdigen. Frankreich hat einen Hitzeschutzplan entwickelt. Deutschland orientiert sich auch daran. Auch hier in Deutschland gibt es zunehmend Hitzeschutzpläne, um zu schauen, dass man gerade Menschen, ältere Menschen, die vergessen zu trinken, dass man hier Unterstützung gibt, Menschen beispielsweise in Kinos hineinlässt, wo es kühler ist, damit sie bei diesen Hitzen, die wir erwarten, hier ein Konzept hat. Langanhaltende hohe Temperaturen hatten wir 2018 nördlich des Polarkreises mit 34 Grad Celsius. Niederschlagsdefizite von 300 Millimetern, zur Orientierung in Deutschland im Jahresmittel 800 Millimeter Niederschlag. Wir hatten 2021 auf der höchsten Wetterstation 3214 Meter über NN Regen in Grönland. Das gab es dann noch nie. Von Juli bis Juni 24 weltweit jeder Monat der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn und im Juli, am 21. Juli, war es weltweit der heißeste jemals gemessene Tag. Das sind düstere Betrachtungen und die Frage ist, was machen wir? Es gibt in Kalifornien einen neuen Berufszweig im Bereich des Galabaus. Da kommen die Leute alle 6 Wochen und malen den Rasen grün an. Das ist nicht die Lösung. Zumindest sieht der Rasen ganz hübsch aus und man muss nicht so oft mähen. Aber ein Konzept ist das nicht. Und wenn wir schauen in Deutschland, das ist so ein, hier in der Gegend Erfurt, zwischen Erfurt und Dresden, ich habe noch nie so viele tote Bäume, so viele abgestorbene Baumalleen gesehen wie auf dieser Fahrt. Der nordöstliche Bereich von Deutschland leidet unter einem Wasserdefizit. Da liegt der Durchschnitt so teilweise bei 400-500 Millimeter. Das ist wenig. Da hat die Landwirtschaft schon Probleme. Im Alpenvorraum, da haben wir relativ viel Regen. Das kann auch mal im Jahr fast 2 Meter Regen sein. Aber viele Bereiche leiden, die Vegetation leidet unter diesem Wasserdefizit. Die Frage ist dann, und ist das Klimawandel? Ist das nicht völlig normal? Ist es wirklich der anthropogene Klimawandel? Mit sogenannten Attributionsstudien lässt sich relativ gut abschätzen, inwieweit der vom Menschen verursachte Klimawandel, der anthropogene Klimawandel, das Auftreten dieser individuellen Wetter- und Klimaextreme beeinflusst. Für statistische Analysen werden Klimasimulationen mit speziell gewählten Randbedingungen verwendet. Da die Beobachtungszeiträume häufig noch nicht ausreichen. Es gibt dazu ein lesenswertes Buch von Frau Otto, das lautet Wütendes Wetter. Die beschreibt diese Technik und hat hier mal dargestellt, der Regensturm in Louisiana an der US-Ostküste, 100.000 kaputte Häuser, 13 Tote, aufgrund der Erderwärmung ungefähr doppelt bis 10-mal so wahrscheinlich. Hitzewelle in Europa 2003, hatte ich gerade angesprochen, die Wahrscheinlichkeit hat sich verdoppelt. In Andhra Pradesh in Indien 48 Grad Celsius, 1800 Menschen gestorben in den Elendsvierteln. Die haben keine Klimaanlagen, die haben keine schattenspendenden Bäume. Und diese Hitzewelle ist durch den Klimawandel doppelt so wahrscheinlich geworden. Worauf müssen wir uns einstellen? Verstärktes Auftreten extremer Niederschlagsereignisse, gerade halt in den Sommermonaten. Die helfen uns aber gar nicht, um den Grundwasserspiegel anzuheben, weil das Wasser, das rauscht vom Himmel runter, fließt oberflächig ab ins nächste Oberflächengewässer. Das ist ein Bach, das ist die Ruhr, das ist der Rhein, ab in die Nordsee und dann ist das Wasser weg. Es hilft uns nicht. Wir gehen in Deutschland nicht davon aus, dass es im Schnitt weniger regnet, eher im Winter etwas mehr, aber wir gehen davon aus, dass wir sehr ausgeprägte lange Trockenphasen erleben, die dann von diesen Extremereignissen unterbrochen werden. Und es gibt die Zunahme klimasensibler Erkrankungen. Es gibt eine Studie der BKK, die sagt, Hitzeschäden, Unwohlsein, Hitzekrämpfe, Kollaps, Hitzeschlag im Rekordhitzejahr 2018, 20.000 Todesfälle direkt auf Hitze zurückzuführen, Dehydrierung, Thrombose, Nierenversagen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Anstieg in den vergangenen 10 Jahren um 45%. Hautkrebsursachen liegen häufig länger zurück, aber auch hier wird durchaus eine Hautkrebszunahme seit dem Jahr 2000 registriert. Wir haben eine Zunahme psychischer Erkrankungen, gerade bei jungen Menschen, die einfach Angst haben in die Zukunft. Und ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag in einer Schule gehalten und dann hat ein junges Mädchen mich gefragt, ob sie sich denn eigentlich reproduzieren soll. Meinen Sie, es ist sinnvoll, dass ich noch Kinder bekomme? Ich bin der Meinung, ja. Weil es dramatisch und schlimm wäre, wenn man das nicht täte. Und ich habe auch eine gewisse Zuversicht, dass wir es schaffen. Nicht unbedingt durch schlauer werden, aber doch durch technische Entwicklungen hier Konzepte zu haben, womit wir den Klimawandel positiv beeinflussen können. Wir erleben zunehmend Krankheitsübertragung, bestimmte Arten von Stechmücken und Zecken, Zunahme von Allergien. Ich selber merke das auch. Im Januar geht es schon los mit der Haselnussallergie, die ich dann bemerke. Und es gibt noch eine Menge anderer Allergien, gerade von Pflanzen, die aus anderen entfernten Ländern hier eingetragen worden sind. Wie geht's hier mit dem Stadtklima weiter? Worauf müssen wir uns hier einstellen? Das Stadtklima, Sie kennen den Begriff der urbanen Hitzeinseln, ist anders als das Klima im Umland, wodurch geprägt, zum einen durch die Albedo, also die Rückstrahlung, Asphaltflächen absorbieren die Sonnenstrahlen und geben sie als Wärmestrahlen wieder ab. Wir bräuchten mehr helle Flächen. Gebäude speichern die Wärme, der Wind wird beeinflusst. Wir haben einen hohen Anteil befestigter Flächen, von denen das Wasser direkt abfließt, unmittelbar in die Kanalisation, die ist irgendwann voll. Und wir haben nichts von dem Wasser. Wir leiten es ganz schnell ins Oberflächenwasser und dann wird es möglicherweise wiederum zur urbanen Sturzflut kommen. Luftfeuchtigkeit, Luftqualität spielt auch noch eine Rolle. Also viele Aspekte, die gerade das Stadtklima maßgeblich beeinflussen. Der urbane Hitzeinsel-Effekt, von dem immer die Rede ist, das ist eine stark generalisierende Beschreibung der inselartig ausgebildeten Übererwärmung urbaner Räume. Im Vergleich zum ländlich geprägten Umland, das ist im Jahresmittel so 1 bis 2 Kelvin wärmer. Das kann durch die Verschattung der Gebäude teilweise sogar auch positiv mal sein, wenn wir hohe Gebäude haben. Ansonsten so hohe Gebäude, die gibt's in Essen, die gibt's in Frankfurt, natürlich in anderen Großstädten überall. Das sind dann Straßenschluchten. Der Wind kann nicht durch. Es fehlt der Luftaustausch. Wir haben die Aufheizung trockener und vor allen Dingen dunkler Flächen, die dann in der Nacht die Wärme abstrahlen. Die Verdunstung durch Pflanzen fehlt. Verschattung kann, wie gerade gesagt, auch durchaus positiv wirken durch die Gebäude. Das ist so ein kurzer Beitrag zum Thema Hitze und Stadtklima. Ich komme jetzt zum Thema zu wenig Wasser hin, zum Thema zu viel, viel zu viel Wasser, Hochwasser und Sturzfluten. Wir haben den Wasserdampf, Wasser in der Atmosphäre, das maßgeblich zum natürlichen Treibhauseffekt beiträgt, also nicht zum anthropogenen, zum menschengemachten, sondern zum natürlichen Treibhauseffekt, der ja unheimlich gut ist. Weil wenn wir das nicht hätten, den natürlichen Treibhauseffekt, hätten wir minus 18 Grad auf der Erde. Das wäre bitterkalt, sondern im Schnitt so 15 Grad. Der Massenanteil an Wasserdampf verändert sich nicht. Wir haben diesen wunderbaren Wasserkreislauf auf der Erde. Also wir können zwar Kohle nehmen und Öl verbrennen und machen CO2 daraus, aber Wasser können wir nicht verbrauchen. Jeder Tropfen Wasser, den wir trinken, den transpirieren wir wieder aus. Also der Begriff Wasserverbrauch ist falsch. An sich sollte man den so nicht verwenden. Wir können Wasser nicht verbrauchen. Es geht nichts verloren, es kommt auch nichts dazu. Aber die Anteile verändern sich. Mit 1 Grad Temperatursteigerung, so die Gleichung Clausius-Clapeyron, sagt 7% mehr Wasser in der Luft. Also wird es wärmer, haben wir mehr Wasser in der Luft. Und das Problem ist, wenn das Wasser dann in der Atmosphäre ja so vor sich hin schwebt, dann wird es irgendwann auch abkühlen und dann regnet das runter. Und zwar katastrophal viel auf einmal. Und dann haben wir entweder ein Hochwasser oder eine Sturzflut. Was sind die Unterschiede? Das geht häufig ziemlich wild durcheinander, was das eine und was das andere ist. Also was ist eine urbane Sturzflut? Wie wir sie in Münster hatten, wie wir sie in der letzten Zeit auch immer wieder, vielleicht auch mal bei Ihnen zu Hause, wenn der Keller vollgelaufen ist, haben Sie es erlebt. Das sind sogenannte konvektive Ereignisse. Also konvektiv, die sind sehr dynamisch, sehr schnell. Dann bilden sich Wolken, so eine vertikale Luftströmung bei diesen konvektiven Ereignissen. So ein klassisches Gewitter im Sommer, das ist so ein Beispiel. Es regnet übrigens maßgeblich, also solche Sturzfluten haben Sie im Sommer. Die haben Sie in der Regel nie im Winter. Hohe Dynamik, kaum Vorwarnzeit. Man kann davor kaum warnen, weil ich hatte kürzlich mit einem Freund telefoniert, der war 2 Kilometer von mir weg und sagte, hör mal, das regnet hier. Wenn ich jetzt rausging, ich wäre geduscht. Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir den Sonnenuntergang an. So engmaschig sind solche meteorologischen Besonderheiten. Es gibt selten Tote, hin und wieder gibt es die. Und die urbanen Räume und die urbanen Gewässer sind betroffen. Im Ahrtal war es keine Sturzflut, das war ein Hochwasser. Bei einem Hochwasser tritt ein Gewässer über die Ufer. Das sind großräumige, langanhaltende, advektive Niederschläge. Das Gewässer ufert aus. Es gibt einen Vorteil. Man kann die Phänomene besser vorhersagen. Also die Welle, die durch den Rhein hindurchrauscht, kann man relativ gut vorhersagen. In Köln beispielsweise baut man dann Wälle auf, um die Altstadt zu schützen. Das sind so Aluminiumprofile, die man dann hinbaut. Das Problem ist aber schon, durch diese großräumige Überflutung ganzer Landstriche hat man doch mehr Todesopfer und größere Schäden. Das handelt sich hierbei um großräumige Ereignisse. Gut, das erstmal so zur Klarstellung, was ist das eine, was ist das andere? Und wie gehen wir jetzt mit Niederschlägen um? Woher wissen wir, wann, wie ein Starkregen fällt? Der Deutsche Wetterdienst macht dazu Auswertungen. Das sind Karten und das ist reine Statistik, meine Damen und Herren. Wir sagen, der 15 Minuten Regen, wenn der einmal im Jahr rein statistisch fällt, dann hat der so viel Millimeter Niederschlag in 15 Minuten. Das ist die Intensität. Und diese Karten nehmen wir als Wasserwirtschaftlerinnen und Wasserwirtschaftler zur Bemessung der Systeme. Und wir betrachten das Risiko und gucken, wie groß muss denn zum Beispiel die Kanalisation sein. Also wir haben einmal den Jahresniederschlag in Deutschland, im Süden mehr Niederschlag, im Nordosten weniger Niederschlag und wir haben die Starkregen und die Starkregengefahrenkarten durch den deutschen Wetterdienst. Und oft hören Sie dann den Begriff, das war ein hundertjährliches Ereignis, wir konnten da ja gar nichts gegen machen. Ja, wahrscheinlich schon. Das Problem ist aber, dass dieser Begriff des Jahrhundertregens inflationär gebraucht wird. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, so ich bin in den Gremien tätig, die wasserwirtschaftlichen Bemessungssysteme mitentwickelt. Das ist die DWA in Deutschland. Und mein Kollege Schmidt von der Uni Kaiserslautern, der hatte den Gedanken, einen Starkregenindex zu entwickeln, ähnlich wie die Richterskala beim Erdbeben. Und hat gesagt, so wir gucken mal von 1 bis 12, wie stark ist das? 1 ist ein relativ geringer Starkregen hier, der Kategorie 1 und 12 ist dann sehr extrem. Da sind wir bei weit über 100 Jährlichkeiten, wenn wir diese statistische Auswertung zugrunde legen. Und dann ist die Frage, wofür bemessen wir denn jetzt unsere Systeme? Wir sprechen erst einmal von einer kanalindizierten Überflutung, wenn das Kanalnetz das nicht mehr schafft. Und wir bemessen nicht ein Kanalnetz für jeden Regen. Wir schauen uns die Gegend an. Wir schauen uns die Risiken an, gucken, wie gefährlich kann es werden. Und wenn wir kritische Infrastruktur haben, Krankenhäuser, Feuerwehrzentren, dann sagen wir, na gut, also das sollte statistisch gesehen alle 50 Jahre passieren oder eine U-Bahn-Station zum Beispiel. Und wenn da wirklich nur vereinzelt Häuser sind, naja, dann kann den theoretisch auch mal einmal im Jahr der Keller vielleicht volllaufen. So haben wir auch in der Vergangenheit die Systeme bemessen. Allerdings hat dann mal jemand geklagt, das ging bis zum Bundesgerichtshof. Dem war dreimal im Jahr der Keller vollgelaufen. Das war dem zu viel nachvollziehbar. Und dann hat der Kanalnetzbetreiber gesagt, ja, einmal im Jahr ist aber normal. Und dann fand er das auch zu viel. Und die Richter beim Bundesgerichtshof fanden das auch zu viel. Und dann mussten die Bemessungsregeln angepasst werden. Das war so Anfang der 1990er Jahre. Und wir haben dann, je nach Risiko, Gebäude mit Straßen, offenen Flächen, dann setzen wir hier Niederschläge, die alle 5 Jahre einmal vorkommen, bei bestimmten genutzten Gebäuden. Und je kritischer das Ganze wird, nehmen wir alle 10 Jahre, alle 30 Jahre, alle 50 Jahre und dann ist aus. Dann sagen wir, dann ist das Kanalnetz hierfür nicht mehr zuständig. So ein dramatisches Ereignis hatten wir in Münster 2014. Und da möchte ich mit Ihnen mal einen Blick drauf werfen, was da passiert ist in Münster. Münster, schön idyllisch, mitten im Münsterland gelegen. Es kam aus dem östlichen Bereich mit Wasser gesättigte Luft an und zog über Münster hinweg. Und man könnte den Eindruck haben, da muss irgendeiner was gegen die Menschen in Münster gehabt haben und in Greven. Das sind Starkregenzellen, das muss man sich allerdings wie so einen Film vorstellen. Die Frage ist, wie kann man sowas vorhersagen? Wie sieht sowas aus? Ich vergleiche das immer mit einem Topf Suppe. Also ich bin beim Kochen nicht so ganz gut, aber einen Topf Suppe warm machen schaffe ich. Und ich mache immer Folgendes. Machen Sie das auch mal, nehmen Sie den Topf Suppe und dann fängt das so langsam an, blub, blub zu machen. Sagen Sie mal vorher, wann an welcher Stelle das nächste Blub kommt. Das ist die Vorhersage solcher Zellen. Man kann das nicht vorhersagen, die sind so dynamisch. Und so eine Starkregenzelle ist dann über Münster hinweggezogen, passte ganz genau. Und wenn man sich das anschaut, war das Ereignis hier, das fing um 16 Uhr an, stärker zu regnen, hat sich dann wieder so langsam beruhigt. Und um 18 Uhr ging es so richtig los. Und wir hatten dann um 24 Uhr innerhalb von 7 Stunden fast 300 Millimeter. Zum Vergleich, 800 Millimeter ist der Schnitt pro Jahr. Das heißt, wir hatten 300 Millimeter in 7 Stunden. Das ist richtig viel. Keine Kanalisation dieser Welt kann das aufnehmen. Und ich möchte das mit Ihnen mal statistisch auswerten, dieses besondere Ereignis. Wenn wir jetzt den Kostratlas nehmen und schauen uns mal an, was haben wir denn für Regenspenden bei einmal im Jahr, alle 2 Jahre einmal, alle 5 Jahre einmal, 10, 30, alle 100 Jahre einmal, dann hört da die Auswertung auch schon auf. Und dann schauen wir uns an, wie lange dauert der Regen, 15, 15, 30, 60 Minuten, 2 Stunden oder länger. Und jetzt gucken wir uns mal das Ereignis aus Münster an. Da haben wir in 2 Stunden, so etwa von 18, 19 Uhr an, die 2 Stunden, greife ich mehr raus, die schlimmsten 2 Stunden, da hat es in 2 Stunden 200 Millimeter Niederschlag gegeben. Das sind 200 Liter auf den Quadratmeter. Die Badewanne bei Ihnen zu Hause, die ist bei 200 Liter aber so richtig voll. Also so ein Wannenbad hat so um die 120 Liter. Also um eine Vorstellung zu haben, Sie nehmen etwa 2 Badewannen und kippen die auf einen Quadratmeter Fläche. Wo soll das Wasser hin? Und wenn wir das jetzt statistisch auswerten, dann rechnen wir uns die Regenspende aus. Keine Sorge, wir machen das jetzt heute Abend hier nicht. Das ist nicht kompliziert, das kann man schnell machen. Also das ist mal eine Gleichung, 166,7 mal 200 Millimeter. Dann packen wir das mit den Einheiten noch so ein bisschen hin, rechnen das in Sekunde um und haben dann eine Regenspende für diesen Wert von 278 Liter pro Sekunde und Hektar. Und wenn wir uns jetzt fragen, was war das denn für eine Jährlichkeit? Und gehen hin bei 2 Stunden und sehen, ein Niederschlag, der einmal im Jahr vorkommt, hat eine Regenspende von fast 25 Liter pro Sekunde und Hektar. Alle 10 Jahre einmal fast 50 Liter pro Sekunde und Hektar. Alle 100 Jahre einmal in 2 Stunden 73 Liter pro Sekunde und Hektar. Wir hatten aber 280. Das heißt, wir sind irgendwo ganz weit weg. Im Bereich vielleicht alle 1000 Jahre einmal. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Man kann das jetzt nicht pauschalieren. Man muss dann immer den Ort nehmen, die Zeit dazu nehmen. Auch im Ahrtal hatten wir solche immensen Jährlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering, ja. Und trotzdem kann es morgen wieder passieren. Wieder in Münster, wieder in Essen, wieder in Hamburg. Das wissen wir nicht. Wenn es jetzt so warm ist und das nächste Gewitter kommt, es kommt bestimmt, dann kann das wieder auch solche katastrophalen Folgen haben. Was ist passiert in Münster? 20.000 Wohnungen betroffen und besonders dramatisch 2 Todesopfer. Worauf muss man unbedingt achten? Wenn das Wasser reinläuft in den Keller und wenn so ein Kellerfenster bricht und das Wasser mit einem bestimmten Druck da reinschießt, meine Damen und Herren, der Keller ist in Sekunden voll, nicht in Minuten, in Sekunden. Was passiert, wenn dann die Kellertür nach innen aufgeht und Sie sind in solch einem Raum und das Wasser steht Ihnen bis zum Knie? Sie kriegen die Tür nicht mehr auf. Das sind mehrere hundert Kilogramm, die schafft man nicht. Und dann sind Sie in Ihrem eigenen Keller gefangen. Das ist wohl einem Mann in Münster passiert, der aus seinem eigenen Keller nicht mehr rauskam, weil das Fenster brach, das Wasser schoss in den Kellerraum, ist im Kellerraum ertrunken. Deshalb, wenn es stark regnet und Wasser in den Keller läuft, wenn Menschen drin sind, würde ich auch noch runtergehen, aber nicht für Sachwerte. Da bleibe ich raus aus dem Keller. Hinzu kommt noch, dass die Stromverteilung im Keller häufig ist. Die Feuerwehren wissen das. Denen ist am liebsten, der Strom ist völlig raus, Hauptschutzschalter rausgeflogen, weil sonst kann das Wasser da im Keller unter Strom stehen. Und das kann 2 Zentimeter Wasser sein. Also wer dann noch barfuß im Keller läuft, das ist lebensgefährlich. In Münster 20.000 Wohnungen betroffen, klar, da wird ja jedes Kellerloch wird auch vermietet, weil viele junge Menschen studieren und Wohnraum brauchen. 10.000 Tonnen Sperrmüll in 3 Wochen, doppelt so viel wie in einem Jahr. Und etwas sehr Interessantes, Leptospiren. Man hat gesagt, ziehen sich beim Kellerausräumen Gummistiefel an, aber hat vergessen zu sagen, und ziehen sich auch Gummihandschuhe an. Hinterher ist man immer schlauer. Ich mache niemandem deswegen einen Vorwurf. Aber wir hatten in Münster 5 Leptospirose-Fälle. Dieses Bakterium wird übertragen durch den Urin von Nagetieren. Sie sehen das nicht. Das ist aber bei Bakterien so. Die sind so klein. Und wenn Sie nur eine kleine Wunde haben, kommt das in die Blutkreislaufbahn und dann sind Sie richtig krank. Also das ist richtig Grippe, hohes Fieber, total fertig abgeschlagen. Glücklicherweise hat eine junge Ärztin das in Münster schnell erkannt, als Menschen mit diesen fetten Symptomen dann ins Krankenhaus kamen und hat dann auch richtig behandelt und nicht gesagt, ach, gehen Sie mal nach Hause, legen Sie sich ins Bett, wird schon wieder. Nee, das wird nicht von alleine. Also man muss aufpassen im Kontakt mit Abwasser. Das war so ein kurzer Einblick in das, was in Münster passiert ist 2014. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sah es im Ahrtal 2021 aus. Im Ahrtal hat Tief Bernd warme und feuchte Luft vom Mittelmeer über den Balkan und Polen in den Norden und Westen Deutschlands geführt. Und in Schleswig-Holstein hatten wir 30 Grad Celsius. Und diese warmen Luftmassen sind auf kühle, schwere Luft getroffen. Da kam von Frankreich über die Eifel 18 Grad kalte Luft. Und wenn warme Luft voller Wasser auf kalte Luft trifft, das ist immer ein Problem. Also diese warme Luft drehte von oben rein, traf auf die kalte Luft und dann kühlt sich die warme Luft ab und lässt das Wasser vom Himmel runterfallen. Also die warmen und feuchten Luftmassen, die wurden regelrecht in dieses Tief hineingezogen. Und dann hat's geregnet. Jetzt fragt man sich, na, war das schon auch Einfluss des Jetstreams? Weiß ich nicht, ist zu komplex. Ich bin kein Meteorologe, kann ich nichts unbedingt zu sagen. Aber die Befürchtung ist schon, dass durch die Veränderungen im globalen Bereich bestimmte Wetterlagen besonders stabil bleiben. Also relativ lange heiß und trocken. Und was hatten wir jetzt hier? Wir haben bei der A ein Mittelgebirgsgewässer. Das Wasser hatte, weil es schon vorher geregnet hatte, die Hänge gesättigt. Da konnte nichts mehr in den Boden eindringen. Und dann macht Wasser Folgendes. Es fließt immer zum tiefsten Punkt, durch die Gravitation angezogen. Und das ist nun mal das A-Tal. Und wenn man dann in der Nähe des Gewässers wohnt und gebaut hat, muss man mit dem Risiko eines Hochwassers leben. So dramatisch das klingt, so ist es auch. Ich war im Ahrtal, bin da eingeladen gewesen, mal zu einem Vortrag, und wir haben uns das zusammen angeschaut, die Probleme. Das ist wunderschön und idyllisch, da an der A zu leben. Aber in dem Fall war es katastrophal gewesen. Denn das Wasser kann nicht ausweichen, es steigt und steigt und steigt, und die Welle rauscht dann durch den urbanen Raum und reißt Autos und Häuser und Wohnwagen mit. Die Pegel sind ausgefallen irgendwann. Wie hoch der Wasserstand in der Art war, wissen wir überhaupt nicht, weil wir keine Messungen dazu haben. Und hatten diese katastrophalen, schlimmen Bedingungen mit etwa 180 Toten. Das sind teilweise Dramen, die sich da abgespielt haben. Ich weiß von einem Mann, der seine Familie verloren hat. Sein Haus ist weggeschwemmt worden. Der hat sich die ganze Nacht an den Baum geklammert. Dann sind die, was da auch ist, Bretter, Autos, alles was kommt, ist ihm vor die Beine immer gestoßen. Ihm mussten beide Beine abgenommen werden. Solche Schicksale bis hin zu vielen Menschen, die gestorben sind. Da ist sicherlich das eine oder andere auf schief gelaufen. Da hat man draus gelernt. Man muss dann den Leuten sagen, raus, 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 evakuieren, rechtzeitig. Und auf keinen Fall sollte man ihnen sagen, laufen Sie schnell in die Tiefgarage und holen Sie Ihr Auto da raus. Das ist ein Todesurteil. Denn dann kommt die Welle und die Tiefgarage läuft als erstes voll. Also raus nach oben, weg aus dem Talbereich. Interessant, fast zur gleichen Zeit sind im Nordosten Brandenburgs 300 Liter pro Quadratmeter gefallen, am 30. Juni. Das war eine doppelt so hohe Niederschlagsmenge wie im Ahrtalbereich in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Hat man davon was gehört? Nichts. Warum nicht? Flach, kein Tal, sandiger Boden, nichts Schlimmes passiert. Beim Ahrtal waren es nur 150 Millimeter mit der Katastrophe. Die Talsperren dort in dem Bereich haben alle wunderbar funktioniert. Talsperren werden teilweise für Jährlichkeiten von 10.000 Jahren ausgelegt. Die haben funktioniert, irgendwann sind die aber auch mal voll. Und wir haben immer ein Problem, meine Damen und Herren, in der Wasserwirtschaft. Im Sommer wissen wir, dass es diese starken Ereignisse gibt. Aber im Sommer ist auch lange trocken und sie wollen doch alle Wasser haben. Wir wollen ja duschen und uns die Zähne putzen können und die Toilette soll doch funktionieren. Deshalb sagen die Talsperrenbetreiber, mache ich im Frühjahr die Talsperren voll. Aber dann kommt im Sommer das Hochwasser. Und dann trifft das auf die volle Talsperre und dann können die zum Hochwasserschutz nur bedingt beitragen. Es gibt klassische Trinkwasserspeicher-Talsperren, aber es gibt auch die Hochwasserschutz-Talsperren. Da lässt man dann natürlich immer einen bestimmten Bereich frei, um die Welle abfedern zu können. Gewässernahe Besiedlungen bergen ein hohes Schadpotenzial. Gewässer brauchen Platz und das Problem sind Brücken. Im Ahrtal, in dem Gebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler, viele, viele Brücken. Heute nur noch Notbrücken. Die Brücken sind weggerissen worden. Wir nennen das Verklausen. Dann kommt das Auto, der Wohnwagen, das halbe Haus, der Baum, setzt die Brücke zu. Das Wasser steigt und steigt und steigt. Der Wasserdruck nimmt zu und dann reißt er irgendwann die ganze Brücke weg. Und das ist im Ahrtal ganz massiv passiert. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit wasserbewusster Stadtentwicklung um? Beim Hochwasser heißt es, dem Gewässer Platz lassen. Es braucht Platz, es muss sich ausbreiten. Wir müssen Bereiche schaffen, wo das Wasser hinfließen kann. Wir müssen Moorgebiete schaffen, Waldgebiete schaffen. Der Wald saugt das Wasser wirklich auf. Und überall da, wo wir Flächen befestigen, wo wir zu betonieren und zu asphaltieren, ist das Risiko natürlich entsprechend größer. Wobei wir müssen unterscheiden bei den Maßnahmen in der Stadt für die gegen die urbane Sturzflut und den Maßnahmen im Raum gegen das Hochwasser. Fakt ist aber immer, jeder, meine Damen und Herren, der in einem Tiefpunkt lebt, der in Gewässernähe lebt, muss mit dem Risiko umgehen können. Das muss man wissen. Und ich höre oft dann auch die Aussagen von Menschen, die sagen, ich lebe schon 50 Jahre hier und der Graben hinterm Haus hatte noch nie Wasser. Ja, aber gestern. Das ist ein schlafendes Gewässer. Das sieht man vielleicht auf Anhieb gar nicht, weil es fast nie Wasser führt. Aber dann auf einmal ganz viel. Und Wasser hat eine wahnsinnige Kraft. Ein Kubikmeter hat eine Masse von einer Tonne. Sie müssen sich vorstellen, eine Tonne, das ist so ein kleines Auto vielleicht. Und stellen Sie sich jetzt vor, wenn dann 20, 30, 40 Kubikmeter mit einer Geschwindigkeit von 3-4 Metern pro Sekunde da durchrauscht. Das ist ein Impuls, also eine physikalische Bewegungsgröße, ein Impuls. Da bleibt nichts stehen. Da wird alles weggeschwemmt. Was tun wir? Wir haben einmal die Betrachtung des klassischen Bemessungsregens. Da bin ich gerade drauf eingegangen. Wir brauchen natürlich eine Rückstausicherung im Gebäude. Und wir haben das, was das Kanalnetz wegschaffen muss, was es aufnehmen muss. Aber das gilt halt nur für Jährlichkeiten 10, 30, 50 Jahre. Und irgendwann kommen wir in den Bereich der außergewöhnlichen Starkregen. Und da schafft es das Kanalnetz nicht mehr. Wir haben bei der DWA eine Arbeitsgruppe, wo wir Konzepte entwickeln, um Wasser schadfrei durch den urbanen Raum zu leiten, über die Straße, wo dann natürlich keiner sein sollte, sodass da keine Autos herfahren, aber das Wasser hingeführt werden kann in Freiflächen, wo es nicht wehtut. Ein Sportplatz beispielsweise. Die laufen weg, wenn es regnet, die Leute, die da Fußball spielen. Aber lass das Wasser dahin laufen, ist doch besser als im Keller, wo Menschen zu Schaden kommen können. Wir brauchen Verkehrsbetriebe, Stadtplanung und Politik, die alle mitmachen, auch die Versicherungsgesellschaft, die Elementarschadenversicherung, die immer jetzt auch angesprochen wird. Man überlegt, eine Pflichtversicherung draus zu machen, das bringt's nicht. Das kann den Schaden für den Einzelnen vielleicht etwas mildern. Aber Versicherungen sind keine Sozialsysteme, die sagen, was ich ausgebe, muss ich mindestens einnehmen. Sonst funktioniert's nun mal nicht. Aber es ist richtig und wichtig, immer sich mal zu fragen, habe ich eine Elementarschadenversicherung? Fragen Sie das, die Leute, die Ihnen für Ihre Versicherung zuständig sind. In Münster oft passiert, ich hatte eine Studentin, die erzählte mir, dass sie hat bei einer Versicherung gearbeitet und nahm die Anrufe an. Und die haben gesagt, boah, Keller, alles kaputt. Oh, hat die gesagt, ich guck mal nach. Ach, Sie haben keine Elementarschadenversicherung. Es hat Privatinsolvenzen wohl gegeben in Münster, weil die Menschen damit nicht klarkamen. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, wo in der ersten Reihe ein älteres Ehepaar saß und die Frau war am Weinen, als ich das erklärte, was da passiert ist. Und die kam nachher zu mir und sagte, Keller voll, ein Meter im Wohnzimmer, alles kaputt, alles weg, das Wasser durch die Haustür rein, durch die Verandatür rausgelaufen, monatelang auf die Trocknungsgeräte, ich bin fertig. Das tat mir unheimlich leid. Ich konnte ihr aber nicht helfen. Sie hätten mich fragen sollen, bevor sie das Haus gekauft haben. Da hätten wir gucken können. Sie sagte, wir haben schon eine Mauer gebaut ums Haus drum. Also die hatte schon viel gemacht, aber der hat in einer Muldenlage gebaut. Und da fließt das Wasser hin. Starkregengefahrenkarten werden zunehmend erstellt. Da guckt man dann einfach, wo bei einem bestimmten Starkregen steht denn das Wasser. Und dann hat man sich da einige Zeit lang schwer getan und gesagt, Mensch, wenn wir so eine Starkregen-Gefahrenkarte jetzt aushängen im Rathaus in Essen und dann sieht einer, boah, mein Haus ist ja mitten in der Gefahrenzone und das ist plötzlich nicht mal 1 Million, sondern nur 200.000 Euro wert, gibt's Krach. Hat es hier und da auch gegeben. Aber ich finde, da können wir leider keine Rücksicht drauf nehmen. Wir müssen sagen, wo sind kritische Bereiche, wo steht das Wasser bei einem Regen einer bestimmten Jährlichkeit, 1 Meter tief, 50 Zentimeter tief. Und wichtig, wie schnell fließt das Wasser? Wenn wir in so unruhiger Topografie leben und das Wasser muss gar nicht viel sein. Denken Sie mal dran, so ich mache das gerne im Urlaub, ich gehe am Strand spazieren. Dann kommt die Welle, die läuft aus, das sind vielleicht 5 Zentimeter Wasser. Die zieht Ihnen die Füße weg. Und deshalb ist das die nächste Gefahr, die Geschwindigkeit des Wassers und der Wasserstand. Und diese Starkregen-Gefahrenkarten, das ist kein kongruentes Abbild der Realität. All models are wrong, but some are useful, hat GEP Box gesagt. Und damit hat er recht. Aber es ist doch ein wichtiger Hinweis, sodass ich weiß, hier kann es gefährlich werden. Was Sie, wir alle brauchen, sind Rückstausicherung. Man braucht entweder einen Rückstauverschluss oder aber so eine Hebeanlage, die dafür sorgt, dass das Wasser aus der Kanalisation nicht in den Kellerraum hineingedrückt wird. Und das bezahlt Ihnen keine Versicherung, im Gegenteil. Die zahlt nämlich nicht, wenn Sie das nicht haben. Und das zahlt Ihnen auch nicht der Kanalbetreiber. Das müssen wir privat machen. Das steht in allen Ortssatzungen drin. Privatangelegenheit, Rückstausicherung auf Ihrem Grundstück. Das ist das eine. Das nächste ist, dass wir unsere Städte gestalten müssen. Steingärten, ich bin so manchmal kurz drauf und dran anzuklingeln und zu sagen, warum machen Sie das eigentlich? Das Wasser versickert auch durch den Steingarten. Aber die Steine heizen sich auf und für Insekten ist das eine lebensfeindliche Wüste. Und neben Klimawandel und den Problemen, über die ich heute spreche, ist der Verlust der Artendiversität ein Riesenproblem, über das aus meiner Sicht noch viel zu wenig gesprochen wird. Es ist noch nicht ausreichend im Bewusstsein der Menschen angekommen. Und solche Vorgärten, die sind nicht gut. Wir brauchen etwas anderes. Also wir brauchen grüne, blaue Infrastruktur, Dach- und Fassadenbegrünung. Hier auf dem Weg hierhin, die B224, hat man solche vorgehängten Fassaden an die Häuser gepackt. Das ist auch nicht die Rettung, aber A, sieht es wunderschön aus und es hilft schon mal so ein bisschen. Wenn wir davon viel mehr machen würden, Bäume pflanzen, die muss man aber richtig pflanzen. Man kann bei Bäumen auch Fehler machen. Die muss man richtig pflanzen und so gestalten, dass sie Wasser bekommen, weil die Verdunstung führt zu Kühlung in den Städten. Wir brauchen Wasserspiele, Springbrunnen, multifunktionale Flächen, urbane Gewässer, urbane Stillgewässer, wie den Aasee, auf den ich gleich auch noch zu sprechen komme. Also es gibt so einen Katalog an Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Und wir müssen Regenwasser nicht als Abwasser sehen, sondern als Ressource. Per Definition im Landeswassergesetz, auch im Wasserhaushaltsgesetz steht drin, dass Regenwasser, wenn es gezielt abgeleitet wird, wäre es per Definition Abwasser. Gut, soll es da drin stehen, aber das ist kein Abwasser. Das ist eine wichtige Ressource. Wir müssen Wasser speichern, im urbanen Raum speichern. Wir müssen, wenn es eben möglich ist, befestigte Flächen wegnehmen und durchlässige Flächen schaffen. Freiflächen begrünen, Dächer begrünen, intensiv, extensiv, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Fassaden begrünen. Und mein Spezialthema in dem Bereich forsche ich auch, sind Bäume und Baumregulen und offene Wasserflächen, ob stehend oder fließend. Wir müssen den urbanen Wasserhaushalt an den natürlichen Wasserhaushalt anpassen und zusehen, dass Wasser nicht schnell in den Kanal fließt. Wir brauchen Maßnahmen, um zu kühlen. Wasser hat die größte spezifische Verdunstungswärme aller Flüssigkeiten. Bei 20 Grad ein Wert von 2,45 Megajoule pro Kilogramm. Das ist ein unheimlich hoher Energiebetrag, der benötigt wird, um Wasser aus der flüssigen in die gasförmige Phase zu bekommen. Und diese Energie steht dann nicht mehr als Wärmeenergie, die Hitze bringt, zur Verfügung. Also so entzieht das Wasser durch Verdunstung dem Umfeld die Wärme und es wirkt kühlend. Beim Verdunstungsprozess, Sie wissen das so, wenn man sich nachher kalt abgeduscht hat, so beim Duschen, dann ist einem schön warm. Warum ist einem kalt, wenn man nur Warmduscherin oder Warmduscher ist? Naja, die schnellen Moleküle, die bei hoher Wärme schnell sind, die hauen schnell ab. Und die langsamen, die bleiben da. Und dann macht es das letztendlich kalt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Wasser in den urbanen Raum bekommen. Und zum Thema Baumregulen. Wir haben so ein Baumregulensystem entwickelt mit meinem Team, das wir bewirtschaften. Und da fragen wir uns jetzt aber, wie bemessen wir sowas denn? Das wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Und auch hier haben wir das Problem wie mit der Talsperre. Ist das voll, der Speicher, und der nächste Starkregen kommt, ist der Speicher voll. Ist er leer, können wir die Überflutungsspitze reduzieren, aber der Baum hat ja nichts zu trinken. Und beim Baum muss man aufpassen, den kann man auch ersäufen. Und wie so Bäume funktionieren, das ist manchmal schwierig. Ne? Manchmal zieht er unheimlich viel Wasser und am anderen Tag selbe Bedingung, nichts. So ist ein Lebewesen halt. Ich bin Ingenieur, ich liebe Bäume. Die Gartenamtsleiter werfen uns Wasserwirtschaftlern teilweise vor, dass wir ja von Bäumen keine Ahnung haben. Das stimmt so ein bisschen auch. Aber denen habe ich auch schon gesagt, Wasser wollen sie auch nicht im Keller haben. Also lassen Sie uns bitte zusammenarbeiten. Und solche Systeme in den städtischen Raum integrieren, um Regenwasser zu speichern, den Bäumen zur Verfügung zu stellen und dabei auch noch Überflutungsvorsorge zu betreiben. Und diese Divergenz, leerer Speicher, voller Speicher, da entwickeln wir Systeme, Steuersysteme, Bewirtschaftungssysteme, die wir im Münsterland untersuchen, aber auch mit der Stadt Bochum, die da schon richtig innovative Konzepte hat, die untersuchen wir dort. So eine Baumregule, die wird um den Baum herum gebaut, wenn ein Baum neu gepflanzt wird. Wir messen dann bei diesen Bäumen die Füllstände in der Regule, die Bodenfeuchte und den Niederschlag. Und die Bodenfeuchte ist wichtig, weil wir wollen den Baum A nicht ersäufen und B wollen wir ihm gezielt Wasser zuführen. Und dabei schauen wir uns die sogenannte nutzbare Feldkapazität an. Und die nutzbare Feldkapazität, das ist der Bereich zwischen Welkepunkt, dann geht es dem Baum schlecht, hat er nichts zu trinken, bis hin zum Bereich Wassersättigung. Wenn das so lange ist, dann ertrinkt er auch. Ne? Und so dazwischen brauchen wir einen Grad an Wasser in den Poren des Bodens, dass der Baum die über seine Saugwirkung auch noch aus dem Boden entnehmen kann. Und das ist dann die nutzbare Feldkapazität und die haben wir gemessen und haben Referenzbäume betrachtet. Da haben wir gemessen, da war keine Baumregule und an dem Baum mit Baumregule, da haben wir es geschafft, in der Vegetationsphase, auch in trockenen Phasen, dann dem Baum so viel Wasser zur Verfügung zu stellen, dass er nie in den kritischen Bereich kam. Bei den Referenzbäumen bei 25% nutzbarer Feldkapazität wird es schon brenzlig. Das ist erstmal ein tolles Ergebnis hier, das wir mit Bodenfeuchte-Sonden gemessen haben. Und dann war es uns ja ein Anliegen, gerade dann den Wurzeln Wasser zuzuführen, wenn es trocken ist. Und wir haben dann mal eine Langzeitsimulation gemacht. Mein Mitarbeiter hat ein Modell entwickelt, um das über viele Jahre einmal zu simulieren, wie das funktioniert. Und dann haben wir festgestellt schon, wir schaffen es doch in der Vegetationsphase, dem Baum Wasser zu geben. Und was wir noch schaffen, das Wasser, das in die Kanalisation entlastet wird, so nennen wir Wasserwirtschaftler das dann, oder ins Gewässer entlastet wird, diesen Anteil konnten wir von 100% auf 15% reduzieren. Das heißt, wir haben das Wasser vor Ort dezentral gehalten. Das ist unser Ziel. Aber wir müssen noch eine Menge lernen. Also das ist Forschung und Entwicklung. Man baut solche Baumregulen schon, macht dabei auch Fehler. Und wir entwickeln Konzepte und Systeme, um solche Systeme richtig zu bemessen gerade. Das vorhin auch angesprochene Gründach, wir haben Untersuchungen gemacht für die Emscher Genossenschaft, nicht weit von hier. Da geht es darum, dass solche Maßnahmen auch hier in Essen gefördert werden, im Emscher Einzugsgebiet. Und wenn sich jemand von Ihnen entscheidet, ein Gründach bei sich zu Hause auf die Garage zu machen, dann bekommt er Fördermittel dafür. Die Frage ist, wie viel? Und dann hatten wir den Auftrag, mal zu gucken, welche Ökosystemleistung bringt das? Eine Baumregule, ein Gründach beispielsweise, eine Entsiegelung von Flächen und haben das dann mal angeschaut. Ich gehe jetzt nicht auf alle Einzelheiten ein. Also so ein Gründach schafft es etwa 30-60% des Jahresniederschlags zurückzuhalten und über die Pflanzen zu verdunsten. Und die Tierchen freuen sich auch, weil sie haben natürlich ganz andere Bedingungen, je nachdem, wie sie da bepflanzen, mit Insekten, als wenn sie da ein einfaches Gießdach haben oder einfach nur Bitumen da drauf gekleistert haben. Und diese sozioökologischen und allgemein ökologischen Wirkungen haben wir halt untersucht für unterschiedliche Systeme. Und deshalb, wer es eben machen kann, einen Baum pflanzen und das Dach begrünen. Ja, genau. Urbanes Grün braucht Pfleger. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ich kenne überall die tollen Pläne von Architektinnen und Architekten. Sieht super aus, aber ein Baum verliert nun mal im Herbst seine Blätter und im Sommer auch seine Pollen. Und wenn dann sich die Straßeneinläufe zusetzen, dann haben wir ein Problem. Dann kann das Wasser nämlich nicht da rein. Erstmal muss ich das akzeptieren. Ich habe das nächste Problem, die Leitung, die in der Straße liegt, der Kanal, in den Gehwegen, die Wasserversorgungsleitung und Wurzeln, die suchen sich ihren Weg und die Wurzeln dann auch in die Leitung hinein. Das ist ein Problem. Da müssen wir Konzepte schaffen mit gezielter Wurzelführung, damit das nicht passiert. Und wir brauchen Pflegekonzepte. Da muss jede Stadt sich Gedanken machen, jeder von uns auch. Was ist es mir wert, dass ich einen Baum habe und dadurch Arbeit habe? Und das Problem ist, Sie pflanzen einen Baum, im Erdgeschoss sagen die Leute, boah, ich muss die Blätter fegen. Im mittleren Geschoss, der sagt, der nimmt mir die Sicht. Und im Obergeschoss, der sagt, super Schatten. Und so machen sie es nie allen Leuten recht. Wir müssen einfach umdenken. In China baut man Waldstädte. Das ist alles irgendwie bepflanzt. In Singapur hat man 300 Parks. Singapur hat absoluten Vorbildcharakter, wenn es um wasserbewusste Stadtentwicklung geht. Wir brauchen grüne Inseln, luftdurchlässige Schneisen, Gebäudebegrünung, offen erlebbare Gewässer. Ich hätte am liebsten alle 300 bis 500 Meter einen Park, einen kleinen grünen Park und dazwischen den Luftaustausch zwischen diesen Bereichen. Wir brauchen offene Gewässer, Begrünung zur Beschattung und Verdunstung, Anlegen offener Wasserflächen, Verminderung befestigter Flächen. Wasserwirtschaftliche Herausforderungen werden viel, viel komplexer. Die multifunktionalen Flächen hatte ich angesprochen. Wenn wir solche Bereiche schaffen, wo Menschen sich aufhalten können, vielleicht Jugendliche können Sport treiben, Skateboard fahren. Wenn es regnet, dann gehen die nach Hause. Und dann lass das doch zulaufen. Passiert nichts. Straßen so gestalten, dass das Wasser bei starkem Regen daherlaufen kann. Dann sollte natürlich kein Auto daherfahren. Achten Sie darauf. Noch ein Tipp. Fahren Sie nie mit Ihrem Auto in einen Wasserbereich, von dem Sie nicht wissen, wie tief er ist. Ab 30 Zentimeter, wenn es ein Benziner ist, mit dem E-Auto weiß ich nicht genau, wenn es ein Benziner ist, saugt das Wasser an, Motor ist hin. Und wenn Sie dann da stecken bleiben, weil der Motor ausgegangen ist, in der Unterführung, durch die Sie durchgefahren sind, Sie kriegen die Autotür nicht auf, durch den Wasserdruck. So, wenn das Wasser ganz tief ist, dann müssen Sie bis 3 zählen und dann die Scheibe runter machen, den Innenraum volllaufen lassen und bevor ganz voll ist, dann verschwinden Sie schnell durch die Autotür, die Sie dann wieder aufkriegen, weil der Wasserdruck sich ausgeglichen hat. Ich hoffe mal nicht, dass Sie den Tipp jetzt brauchen, irgendwann mal, aber könnte ja mal hilfreich sein, weil das ist das Problem. Also Autotür, wenn das Wasser da bis zur Scheibe geht, geht die nicht mehr auf. Dann stecken die Leute total verängstigt in ihren Autos fest und die Feuerwehr kommt und muss sie dann retten. Wir müssen Gewässer in den Städten anders behandeln, als wir das bisher getan haben. Fast in jeder Stadt finde ich kanalisierte Gewässer. In vielen Städten total eingezwängte Gewässer. Wo soll das Wasser bitte hin, wenn viel Wasser runterkommt? Die Brückenverklausen habe ich am Beispiel des Ahrtals erklärt. Wir haben teilweise geschlossene kanalisierte Abschnitte. Das Wasser hat keinen Platz. Gebäude im Gewässerquerschnitt. Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das Casino, ragt mitten in die A hinein. Und ich habe den Verantwortlichen da gesagt, und das wollen Sie wieder aufbauen? Ja, wollen wir wieder. Ich kann es verstehen, das sind historische Gebäude. Ich kann auch jeden Menschen verstehen, der sagt, hier bin ich doch zu Hause. Sie können mich hier doch nicht wegschicken. Will ich auch gar nicht. Aber ich muss leider sagen, die Natur kennt keine Gnade. Das nächste Hochwasser kommt. Dann muss man überlegen, anders zu bauen. Vielleicht im Erdgeschoss die Wände nicht so stabil zu bauen, damit die wegbrechen, damit das Haus als Skelett stehen bleibt und immerhin im Obergeschoss bleibt noch alles stehen. Oder auf Stelzen bauen. Das wären so Konzepte, wenn ich in Gewässernähe wohne und baue. Seitliche Zuflüsse, also so ein Bach kommt von rechts, Wasser kennt nicht rechts vor links. Das verwirbelt sich, es kommt zu Turbulenzen. Dadurch kann es nicht weiter abfließen, dann steigt das an, steigt ein, steigt an und es kommt dann zu einem Hochwasser. Was kann man tun? Hochwasserrückhalteräume schaffen. Ich habe das Riesenglück, in der Nähe da, wo ich wohne, hat die Emscher Genossenschaft ein riesen Hochwasserrückhaltebecken gebaut an der Emscher. Und das Tolle ist, wenn es viel regnet, läuft das voll und ich zu Hause habe kein Problem. Solche Konzepte helfen natürlich, kosten natürlich auch eine Menge Geld und wir brauchen Platz. Also, wir werden vieles verändern müssen. Dürre- und Hitzephasen nehmen zu und halten länger an. Es wird in Deutschland nicht weniger Wasser. Das ist in anderen Teilen dieser Erde ganz, ganz anders. In Deutschland gehen wir nicht davon aus, aber es ist anders verteilt. Hochwasser und Überflutung nehmen zu. Wir können Vorsorge treffen. Es gibt keinen absoluten Schutz. Die Verantwortung dafür, die tragen wir alle. Gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wir können nicht einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, die müssen es richten. Das geht nicht. Wir alle müssen mit anpacken. Wir müssen stadtplanerisch umdenken, versickern und verdunsten statt ab- und einleiten. Und jetzt kommt die Frage, wird das teuer? Ja, das wird teuer. Wir müssen uns aber immer fragen, wie teuer wird es, wenn wir nichts tun?
Helmut Grüning hat in der Essener Kreuzeskirche gesprochen über Katastrophen genauso wie über Hoffnungen. Danke der Evangelischen Kirche im Rheinland und dem Forum Kreuzeskirche und noch weiteren Mitveranstaltern dafür, dass sie das für uns aufgezeichnet haben. Hitze- und Überflutungsvorsorge, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. So Grünings treffender Titel am 8. August 2024.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.